Giesinger Bergfest. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch lädt zu Episode Nummer 112. Stimmung ist so, zumindest im allgemeinen Löwenkosmos, gerade so ein bisschen, nennen wir es mal, durchmischt. Manche würden mit der 112, also mit der 112, den Feuerwehrnotruf schon holen, aber...
Wäre meiner gewesen, Flo, den habe ich hier extra zurechtgelegt.
Wie gut, dass wir uns in Sachen Anmut nie absprechen. Aber ich glaube, ich weiß nicht, sind wir heute der Löschzug für den Löwenkosmos?
Ob da drei Leute reichen, um zu löschen? Ich glaube, jetzt braucht es überhaupt drei Leute. Gibt es was zu löschen? Das ist ja die andere Frage.
Ich glaube, das sind wir heute in diesem Trio in bester Gesellschaft, um genau das zu erörtern. Und dementsprechend nochmal oder erstmal offiziell schön, dass ihr beide da seid, Anja und Alex. Grüß euch.
Hallo.
Servus.
Wir haben 4 Spieltage gespielt in der dritten Liga und der Löwe kommt daher mit 2 Siegen, jetzt 2 Niederlagen, am Wochenende ein 0-3 beim SV Sandhausen. Ja, da war ein bisschen Sand im Getriebe, auch der lag auf der Straße. Aber ich glaube, bevor wir jetzt in irgendeiner Form dieses eine Spiel, was ja schon ein paar Tage rum ist, sezieren, es ist Montagabend, wenn wir hier uns unterhalten, 28.08., 20:38 Uhr. Ich glaube, es macht mehr Sinn, über das große Ganze zu sprechen und dann kann man sich immer noch irgendwie so das ein oder andere rauspicken. Ich für mich sage jetzt mal Platz 6 nach 4 Spielen, 6 Punkte. Eigentlich ist es doch so ziemlich das, was man am Anfang so ein bisschen erwarten konnte, oder? Also weder über noch unterperformen, würde ich jetzt einfach mal so in den Raum schmeißen.
Ich finde die Aussage, das, was man erwarten konnte, an der störe ich mich, weil ich konnte gar nichts erwarten. Ja. Deswegen hätte ich auch kein Problem mit 0 Punkten, weil ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, wie es läuft.
Das heißt aber auch, liebe Anja, dass du mit gar keinem Ergebnis Probleme mehr hättest gerade.
Genau, ich hätte auch mit gar keinem Ergebnis Probleme, weil ich nach Spiel 1 ja auch schon gesagt habe, Obacht, die werden auch wieder verlieren. Wir haben sehr schnell natürlich immer unsere babyblaue Brille da auf oder rosa-rote Brille, egal wie man es nennen mag. Aber wir haben zig neue Spieler. Es kann nicht immer zu 100% funktionieren zum jetzigen Zeitpunkt. Und das ist auch okay so. Wir reden jetzt über 6 Punkte. Im dritten Spiel kassierst du das Eigentor nicht. Läuft der Hase vielleicht ganz anders, dann gewinnst du das. Das ist einfach mal richtig schön in den Scheißdreck gelangt gewesen. Und die zweite Halbzeit letztes gegen Sandhausen war jetzt auch nicht die schlechteste. Also die Ansätze stimmen. Es war jetzt zweimal eine Nullnummer, aber ich sehe das noch nicht alles mit Schwarzmalerei. Ich glaube, ich brauche auch noch nicht die 112 wählen. Ich brauche gar nichts wählen. Ich gehe nächstes Mal einfach entspannt wieder vor dem Fernseher oder ins Stadion und schaue mir das an und gucke, was passiert. Weil alles ist okay.
Würde ich genauso sehen. 6 Punkte aus 4 Spielen. Ich glaube, wir hätten das ja wahrscheinlich unterschrieben vor dem Start dieser Saison. Und Jakobacci hat selber immer gesagt, die Mannschaft ist noch in der Findungsphase, gibt uns ein paar Spiele Zeit. Jetzt haben wir 4 Spiele gesehen mit Licht und Schatten. Zuletzt mehr Schatten als Licht. Aber das Licht war schon da und deswegen bereitet mir das jetzt absolut keine Panik, was in Sandhausen passiert ist und auch nicht das, was gegen Lübeck passiert ist. Natürlich muss man das jetzt beobachten. Kannst dich jetzt nicht immer darauf hinausreden und sagen, ja, die Mannschaft braucht Zeit, weil irgendwann muss sie natürlich sich finden und auch irgendwann muss Jakobacci seine Elf oder seine Formation finden. Das, was er gegen Sandhausen ausprobiert hat, hat zumindest in der ersten Halbzeit nicht funktioniert. Das wird er sich selber hoffentlich auch eingestehen. Zweite Halbzeit war völlig okay. Mit ein bisschen Glück machst du den Anschlusstreffer. Dann schaut es vielleicht auch wieder anders aus. Klar, kann man jetzt fragen, hat Sandhausen 100% noch reingehauen nach dem 2-0 zur Halbzeit? Da gab es ja auch Stimmen, die gesagt haben, gegen Sandhausen auf Halbgas kommt dann eben sowas raus wie in der zweiten Halbzeit. Keine Ahnung. Aber also von Panik bin ich weit entfernt.
Es ist aber schon so ein bisschen das Comeback des typischen Löwen-Kosmos-Denkens, habe ich so einen Eindruck. Ne? Also es gab die ersten, die nach zwei Spielen gesagt haben, juhu, juhu, das wird eine super Saison. Jetzt haben wir, oh mein Gott, eigentlich können wir den Laden schon wieder zusperren und absteigen. Die Wahrheit liegt wie immer so ein bisschen in der Mitte. Nach zwei Spielen war noch nicht alles super duper Sonnenschein. Jetzt ist nicht alles Regen und Trauer und schieß mich tot. Diese dritte Liga ist in der Anfangsrunde immer noch nach vier Spielen. Und wenn man sich mal wenn man es schon mal mit so einem Hühnerauge auf die Tabelle blickt, natürlich hat die nach vier Spieltagen jetzt noch nicht die mega Aussagekraft. Ich finde es zum Beispiel schon auch bemerkenswert. Du hast eigentlich nach vier Spielen hast du mindestens ein Team normalerweise, das die ersten vier gleich mal glatt weggewinnt. Haben wir in dieser dritten Liga schon mal nicht. Dresden ist jetzt auch mit drei Siegen und einer Niederlage gestartet, ist jetzt auf Platz 1. Das war jetzt aber auch nicht so mal im Vorbeigehen alle weggenudelt. Nee, das waren auch Arbeitssiege, die waren auch hart erkämpft. Und du hast auch in dieser Liga mit Freiburg 2, gerade auf Tabellenplatz Nummer 20, also Tabellenletzter, mal abgesehen davon, dass es wieder zeigt, wie schnell eine zweite Mannschaft oben sein kann und wie schnell eine zweite Mannschaft unten sein kann, aber darum soll es nicht gehen. Die haben auch schon zwei Punkte. Das heißt, sie sind auch nicht mit einer Niederlagenserie gestartet. Also das zeigt für mich schon auch ein bisschen, wenn man diese Drittligatabelle in Gänze sieht, das ist eng. Und da ist Platz, wenn du mit 6 Punkten auf Platz 6 liegst, dann sagt das eigentlich auch schon viel aus. Ja. Also deswegen, ich sehe da noch nicht überhaupt keinen Punkt, in irgendeiner Form Panik zu schieben. Wir müssen das, glaube ich, auch insgesamt einfach so ein bisschen in Relation setzen. Man lebt ja gerne im Hier und Jetzt. Und das ist ja grundsätzlich richtig. Aber der Weg zu dem Hier und Jetzt, zumindest aus der näheren Vergangenheit, ist schon wichtig zu betrachten. Und wenn wir jetzt ein halbes Jahr zurückrechnen, als Maurizio Jacobacci den Löwen übernommen hat, da war das in Trümmern gelegen. Da war die Grünwalder Straße teammäßig in Trümmern gelegen. Ruinen. Man kann jetzt sagen, auferstanden aus Ruinen, wenn man möchte. Aber Jacobacci hat es geschafft, das zu stabilisieren. Dann war klar, es kommt zu einem großen Umbruch. Das ist nochmal ein Neuaufbau. Das braucht Zeit. Es wird Rückschläge geben. Jeder hat auch vor der Saison gesagt, wir haben nichts zu erwarten. Wenn jemand von der Vorsaison gesagt hätte, wir bleiben jetzt erstmal von den Abstiegsplätzen weg und gucken einfach die Entwicklung an, dann, das war für mich so eigentlich Common Sense. Also das war irgendwie so, darauf konnte man sich einigen. Und es ist eine ausgeglichene Bilanz nach vier Spielen. Aber wenn 60 jetzt 0 Punkte hätte, dann könnte ich sagen, okay, wir haben Probleme. Wir haben richtige Probleme. Nein, wir haben in diesen Spielen Positives wie Negatives, ihr habt es schon gesagt, gesehen. Und es braucht Zeit und Geduld. Ich weiß, der Löwenkosmos hat es nicht. Im Normalfall jedenfalls nicht. Es würde aber gut tun, so ein bisschen auf die Bremse zu treten. So, jetzt habe ich sehr viel gesagt.
Entwicklungen abwarten als Löwenfan, das ist tatsächlich schon immer schwierig gewesen, egal in welcher Situation. Aber einfach Ruhe bewahren, die 8 Spiele abwarten, dann können wir weiterreden. Also ich würde da, wie du sagst, Flo, da hat Jacobacci ja schon gezeigt, auch in der Vorsaison, dass er aus schwierigen Situationen was machen kann. Im Sommer war es schwierig mit dem Umbruch, den er auch selbst eingeleitet hat natürlich. Hätte auch viele Spieler halten können, wenn er sich darum bemüht hätte, aber er hat diesen Umbruch forciert. Muss er am Ende natürlich selber ausbaden, wenn es nicht funktioniert, aber nach 4 Spielen zu sagen, dieser Umbruch ist gescheitert oder Jacobacci muss jetzt gehen, und ich habe es ja auch schon ein paar Mal gelesen jetzt in den letzten Tagen von Nutzern auf sozialen Netzwerken, die tatsächlich sagen, Jacobacci muss jetzt schon seinen Kopf, seinen Koffer packen, sein Kopf muss rollen. Das ist einfach so dermaßen drüber und so dermaßen zu früh. Da vergessen einige, was er in seinen ersten Monaten tatsächlich erreicht hat. Und das hat er ja schwarz auf weiß, wie du sagst, Flo. Also im Frühjahr, wenn uns jemand diese Entwicklung jetzt prophezeit hätte, hätte man gesagt, ja, könnte jetzt schlechter sein. Deswegen ein bisschen Zeit geben. Bis zum Oktoberfest, dann schauen wir weiter. Aber im Oktoberfest, da ändern sich ja, oder haben sich ja schon öfter mal einige Dinge gewandelt im Löwenkosmos.
Durchaus, aber wie gesagt, die Ansprüche sind in diesem Jahr ein bisschen anders und die Mannschaft ist anders. Letztes Jahr ist man gestartet, da war klar, ey, wir wollen, schrägstrich müssen hoch. Dann hat man eine Startperformance hingelegt und hat gesagt, okay, sie gewinnen auch noch die Spiele, die nicht gut sind, hat einen neuen Startrekord aufgestellt. Das macht 60 dieses Jahr nicht. Das war aber auch nicht zu erwarten. Die Ansprüche sind auch andere. Dafür finde ich es tatsächlich immer noch einen soliden Start. Und worauf ich raus möchte, es ist eine andere Mannschaft. Ich finde auch das Auftreten der Mannschaft ist ein bisschen anders. Es ist immer noch eine Wundertüte. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die charakterlich insgesamt schon auch gefestigt ist. Das ist zumindest den Eindruck, den ich bisher habe. Ich erkenne keinen Quertreiber, ich erkenne keine Grüppchenbildung auf dem Platz. Klar, die Saison ist lang, aber wir reden jetzt vom Status quo. Ich habe schon den Eindruck, dass da ein Kollektiv auf dem Platz steht, das schon auch so ein bisschen in sich hat. Wir wollen schon zeigen, was wir können. Wir wollen die Kritiker strafen. Das kann mal besser funktionieren, mal schlechter. In der ersten Halbzeit in Sandhausen hat es gar nicht funktioniert. Das sah das durchaus gefällig aus und dann kam natürlich auch noch ein bisschen Pech hinzu, wenn Joel Schwarz, wenn der Pfostentreffer reingeht, weißt du, ob du mit einem 1-2 Anschlusstreffer vielleicht noch was erzwingen kannst, dass Sandhausen nicht dann vielleicht doch auch mal wackelt. Mhm. Der Druck lag schließlich bei ihnen, dem Absteiger, der gut aufgerüstet hat. Also hätte, wäre, wenn. Nach 4 Spieltagen wurde eine Spielzeit noch nie entschieden. Und ich sag mal so, bei einem Absteiger namens SV Sandhausen darf man verlieren. Das muss man eigentlich auch in der Situation, in der 60 sich momentan befindet, einpreisen.
Punkt.
Ich weiß nicht, sind meine Eindrücke von der Mannschaft so konträr? Also, oder wie denkt ihr drüber? Also, ich sehe da schon, dass da was wachsen kann. Ich sehe die, ich sag mal, die Wurzeln.
Also, ich sehe schon auch, dass was wachsen kann. Ich würde mich aber noch zurückhalten in Sachen, ich sehe keinen Quertreiber oder Sonstiges, weil dafür hast du noch keine zu lange Talfahrt. Das entwickelt sich ja eigentlich erst aus einer langen Talfahrt und viele haben jetzt auch schon gespielt und hatten Spielzeiten. Wenn das zurückgeht, dann findest du die Quertreiber in der Regel ja erst. Deswegen würde ich das noch abwarten, aber sie machen wirklich einen stabilen Eindruck jetzt so und ich so, wenn ich mit meinem Sportlerleben mich selber anschaue, dann denke ich mir immer so, eigentlich ist mir auch egal, ob du innerlich vielleicht angefressen bist, dann musst du es nach außen einfach schauspielern. Ich muss es am Feld schauspielern können, dass ich überzeugt von mir bin. Weil sonst glaubt es mein Gegenüber eh nicht. Und das, egal in welcher Lebenslage, sie schauen sehr selbstbewusst aus der Zeit. Das finde ich auch.
Fake it till you make it.
Ja. Gilt im Sport ja, natürlich. Schon auch ein bisschen. Ich bin immer noch dafür, dass wir die Anja so als Mentalcoach auch in eine Grünwalder schicken könnten. Neben Giovanni Jenner.
Der Giovanni Jenner des Volleyballs. Die Giovanni Jenner des Volleyballs.
Ich habe wirklich witzige Sachen bei Mentalzeug.
Auf Lager oder miterlebt?
Hatte ich natürlich noch nicht. Miterlebt und auf Lager natürlich dadurch auch.
Das ist dir angeeignet. Ah, ich verstehe.
Ja. Genau.
Nee, also nochmal runtergebrochen. Es ist definitiv keine Zeit für Panik. Vor allem nicht mit diesem TSV 1860, den wir in dieser Saison schon haben und haben werden. Das wird dauern. Diese Saison wird eine Wundertüte bleiben. Da bin ich mir sehr sicher. Es wird, prognostiziere ich jetzt mal, es wird Ergebnisse geben, die dich positiv überraschen. Es wird welche geben, die dich negativ überraschen. Sowas wie jetzt das 1-2 gegen Lübeck zu Hause. Gehe ich fest von aus. Richtig positiv wird es dann, wenn die positiven Überraschungen überwiegen. Aber das werden wir rausfinden. Und vielleicht noch insgesamt können wir vielleicht auch gleich nochmal machen, diesen Gesamtblick nochmal auf die Tabelle richten. Wir haben schon gesagt, Dresden ist Tabellenführer, das war zu erwarten, aber eben nicht mit vollen 12, sondern nur in Anführungszeichen mit 9 Punkten. Und dann hast du auf den Verfolgerplätzen auf 2 gerade Haching mit 8 Zählern. Respekt, das ist nämlich einen guten Saisonstart für einen Aufsteiger.
Ja.
Auf 3 Aue. Könnte man jetzt auch sagen, okay, die sind jetzt auch wieder da nach der bösen letzten Saison. Auf 4 Sandhausen, auf 5 Viktoria Köln, auf 6 60 München. Alles in bester Ordnung. Da sind oben auch Überraschungen dabei. Genauso gibt es andere Überraschungen, dass zum Beispiel ein Bielefeld und ein Mannheim momentan auf Rang 14 und 15 hängen. Ingolstadt auf 13, Saarbrücken auf 9. Ja, das ist so ein bisschen mittendrin. Duisburg momentan 19. mit nur 3 Zählern aus 4 Spielen. Also so viel zum Thema Tabelle. Und wie
auch da,
oft hat
auch da gilt das Credo von Jakobacci.
Umdreht.
Auch da gilt das Credo von Jakobacci, 8 Spiele abwarten, dann kannst du zum ersten Mal so ein bisschen ein Zwischenfazit ziehen. Auch in der Tabelle, nicht nur was die Löwenmannschaft angeht.
Ja. Nichtsdestotrotz, natürlich darf man Kritik üben. Vollkommen klar, aber jetzt schon nach 4 Spieltagen den Kopf des Trainers fordern, finde ich extrem übertrieben. Und
ist aber auch eine Minderheitenmeinung.
Ja, habe ich schon auch den Eindruck, wenn wir was kritisieren wollen, dann, dass man die Stammformation jetzt langsam finden muss. Es wurde ja nur punktuell etwas verändert, aber diese punktuellen Veränderungen haben definitiv zu einem gewissen Ungleichgewicht geführt. Alex, wir haben es letzte Woche angesprochen, Julian Guttau wurde gegen Lübeck frühzeitig vom Feld genommen, weil er für Maurizio Jakobacci zu wenig Defensivarbeit geleistet hat. Die Folge war auch, dass er in Sandhausen nicht in der Startposition war, sondern Marlon Frey reinkam. Marlon Frey jetzt nicht unbedingt der klassische Linksaußen. Dementsprechend wurde die Aufstellung ein bisschen angepasst. Und dieses Experiment mit Marlon Frey auf der 6 und dafür Niklas Tarnath so ein bisschen als verkappten Linksaußen, das hat halt einfach nicht wirklich funktioniert. Und kaum war Julian Guttau drin, haben wir wieder eine andere Dynamik gesehen. Ja, das sind Experimente, die man jetzt auch mal durchführen muss, durchaus. Aber man muss halt einfach die richtigen Schlüsse draus ziehen. Und die werden wir dann in den nächsten Spielen sehen. Das nächste ist dann schon das Heimspiel gegen Erzgebirge Aue am kommenden Samstag. Das ist der 2. September, genau, dann 16.30 Uhr, ganz wichtig. Das ist das Spiel, das ist dann das 16.30 Debüt an der Grünwalder Straße. Und ja, wir werden es verfolgen. Wir sind ja in Giersing wieder unterwegs. Und schauen uns dann mal wirklich aus erster Hand an. Diesmal tatsächlich stehend, habe ich mir sagen lassen, Alex.
Ja, habe ich einfach so entschieden beim Kaufprozess der Karten. Ich stehe grundsätzlich lieber, als ich sitze, deswegen. Ja.
Ja, du bist auch ein paar Jahre jünger als ich. Mittlerweile habe ich durchaus einen Sitzplatz nicht nur akzeptieren gelernt.
Irgendwann
aber ich stehe auch noch gerne.
Kommst du in das Alter irgendwann, wo du sogar dein eigenes Sitzkissen mitnimmst? Dein personalisiertes Sitzkissen.
Wollen wir mal bitte nicht übertreiben.
Aber ich liebe das schon ein bisschen, gell? Die Menschen mit dem Sitzkissen. Ich liebe das wirklich ein bisschen. Was. Ich finde das schon, das hat was.
Das hat was Heimeliges, finde ich.
Ja, ich finde auch.
Das ist der Wohlfühlfaktor to go.
Ich finde es auch einfach süß, wenn die dann immer so kommen. Ich finde es wirklich süß. Herzergreifend.
Das ist ein bestimmter Typ Fan, finde ich. Das Sitzkissen ist meistens so das i-Tüpfelchen dieses Gesamtkunstwerk-Fan.
Ist, ärgert ihr euch nicht, wenn der Sitz einfach wieder so arschkalt ist? Dann beneide ich die nämlich schon mächtig um ihr Sitzkissen jedes Mal.
Die Situation soll es schon durchaus auch mal gegeben haben. Ja.
Da
aber ich sag mal
ich
so,
klären.
Ich, um Alex nochmal zu beruhigen, grundsätzlich stehe momentan auch noch lieber, als dass ich sitze. Das kann sich ändern, wenn ich mit Sohnemann irgendwann mal den das erste Mal mitnehme, dann ist wahrscheinlich Kurve eher schlecht, dann ist es dann das Thema Schoßkind.
Ja.
Und dann werde ich wahrscheinlich für längere Zeit zumindest in der Form eher auf dem Sitzplatz zu finden sein.
Es sei dir verziehen.
Danke. Danke. Die Absolution aus dem Hause Augustin, die ist immer extrem wichtig. Wollen wir mal festhalten, 60 kassiert erstmals 2 Pleiten in Folge unter Maurizio Jakobacci. Gehen wir mal davon aus, das wird dabei bleiben. Ein bisschen Geduld ist, glaube ich, durchaus angebracht, denn Notruf 112, der muss nicht gewählt werden. Ich bin neugierig, weiterhin positiv neugierig tatsächlich auf diese 60 München. Der Kredit aus den ersten 2 Spielen ist bei mir zumindest definitiv nicht verspielt. Es kommt einfach darauf an, welche Schlüsse man in den nächsten 4 Spielen zieht. Und ich sag mal so, diese 8 Spiele, die Maurizio Jakobacci erbeten hat, die haben wir schon im Hinterkopf. Und ich glaube, nach 8 Spieltagen können wir hier auch dann am Stammtisch mal, dann schwingen wir mal die Keule, aber jetzt sicher noch nicht.
Erst wenn der Kredit verspielt ist bei 60, dann herrscht Panic at the Dispo. Aber das ist ja bei 60 schon öfter der Fall gewesen.
Die Gesichtsausdrücke von Anja und mir, wenn ihr uns auf YouTube anguckt, glaube ich, sprechen Bände, aber wir haben es nicht anders erwartet. Ansonsten, es ist ein bisschen was los im Löwenkosmos, über das wir auch noch reden können. Was zum Saisonende und kurz nach Saisonende natürlich ein großes Thema war der Abschied von Marius Wörl. Der tut immer noch so ein bisschen weh oder der ist immer noch ärgerlich. Er ist ja zu Hannover 96 gegangen und kam da bisher, also sowas man überhaupt nicht zum Zug. Jetzt am Montag, am für uns heutigen Montag, wurde bekannt, er wird verliehen. Und zwar nach Bielefeld. Welcome back in der dritten Liga, Marius Wörl. Ich muss ganz ehrlich sagen, den ein oder anderen schadenfreudigen Spruch kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Das lag jetzt bestimmt nicht an Marius Wörl, dass alleine, dass das so gelaufen ist, dass er ablösefrei nach Hannover gegangen ist. Da können immer zwei Parteien dazu. Dass es jetzt in Hannover fürs Erste nicht geklappt hat, ist für ihn persönlich schade. Eine Laie wahrscheinlich die beste Option, dass es jetzt wieder die dritte Liga ist und man sich jetzt so wieder trifft, ist natürlich ein ja netter Zufall, komischer Zufall. Auf alle Fälle, Bielefeld ist eine halbe Löwenfiliale jetzt. Das findet man gefühlt im deutschen Fußball ja immer wieder, dass es so Teams gibt, wo sich die Ex-Löwen einfach nur tummeln.
Das schreit geradezu nach einem ausgerechnet und hier beliebigen Ex-Löwen einsetzen.
Ist es nicht so, dass der letzte Spieltag gegen Bielefeld ist?
Ich weiß es nicht, aber ja, es wäre wieder.
Ich will es mir gar nicht vorstellen.
So eine Geschichte, die nur der Fußball schreibt.
Und es ist jetzt ja nicht so, dass 60 nicht prädestiniert dafür wäre.
Für Geschichten, die nur der Fußball schreibt, ja.
Weil man könnte ja, es auch, ist so, das letzte, der 38. Spieltag der dritten Liga lautet am 18. Mai 2024 60 München gegen Arminia Bielefeld.
Jo, dann wissen wir ja, was passiert.
Hier habt ihr es zuerst gehört und wir haben euch gewarnt. Nein. Wie gesagt, da können immer zwei Parteien hinzu, da jetzt irgendwie Schadenfreude, finde ich, absolut deplatziert. Was interessant ist, auch der FC Ingolstadt war an Marius Wörl interessiert. Ich sag mal so, der FC Ingolstadt mit Michael Köllner würde jetzt nicht Marius Wörls erste Wahl gewesen sein. Denn unter Michael Köllner war Marius Wörl jetzt auch nicht immer erste Wahl bei 60 München. Da war er plötzlich mal weg vom Fenster.
Also, ich bin gespannt, wie der sich entwickelt. Ich habe ihm ehrlich gesagt die zweite Liga auch noch nicht zugetraut. Mich überrascht es nicht, dass er bei Hannover nicht zum Zug kam. Ob er bei Bielefeld so zum Zug kommt, das weiß ich jetzt auch nicht. Nach wie vor hätte ich es für seine Entwicklung am besten gefunden, er wäre noch ein Jahr bei 60 geblieben. Aber gut, das haben auch andere verschuldet. Nicht nur Marius Wörl selbst, das muss man auch klar sagen. Aber er hat Potenzial. Ich hoffe, er zeigt es in Bielefeld, außer halt, wenn es gegen 60 geht.
Ganz genau so ist es. Damit ein weiterer Ex-Löwe in der dritten Liga bei Arminia Bielefeld. Stichwort Ex-Löwe. Das ist eigentlich die perfekte Überleitung zum Alex All-Star, den wir Punkt A natürlich auflösen wollen und Punkt B den nächsten nachschieben wollen.
Gehen wir erstmal zu Punkt A. Es gab viele Einsendungen. Es gab, ich glaube, eine falsche Einsendung. Eine falsche, die Matej Winianice genannt hat. Auf diese drei Hinweise, es ist aber ein anderer. Erster Hinweis war, 60 war seine einzige Station außerhalb seines Heimatlandes. Er sagte einmal selbst über sich, meine Einwürfe sind eine Waffe und er spielte 24 Mal für die Nationalelf seines Heimatlandes. Er kommt aus dem Osten Europas, ja, aber nicht ganz so weit im Osten wie Matej Winianice, sondern nur aus Polen in Anführungszeichen. Es war Grzegorz Wojtkowiak. Einwurfgott zu Zweitliga-Zeiten, der, ja, da hat man immer schon, aber gesagt, wenn jetzt irgendwo im Halbfeld ein Einwurf entsteht, dann ist es wie eine Ecke für 60. Wenn jetzt Wojtkowiak wirft, dann schleudert der den an den Fünfer. Hat selten funktioniert, muss man ehrlich sagen. Ein paar Momente hat er gehabt im Löwentrikot, aber im Großen und Ganzen eher eine Enttäuschung, zumal er eben als polnischer Nationalspieler zu 60 kam. Und eben aus Polen und dann auch dorthin wieder zurück. Deswegen 60 seine einzige Station außerhalb seines Heimatlandes. Gelöst haben viele, gewonnen hat einer, der heißt Berchington oder Birchington bei Instagram. Der hat uns geschrieben, herzlichen Glückwunsch, bitte schreib uns per Direct Message deine Kontaktdaten und vor allem, ob du gerne zwei Krüge hättest, Bergfest Bierkrüge oder einen Bergfest Hoodie. Bergfest Hoodie ist meines Wissens tatsächlich nur noch in Größe L verfügbar. Die Gewinnerin der letzten Woche hat einen XXL Hoodie genommen. Das heißt, das Lager ist jetzt dann ganz leer. Dann gibt es nur noch Krüge zu gewinnen. Aber ja, ich glaube, da können wir auch viele damit glücklich machen. Also bitte melden per Instagram Direct Message. Dann kommt es zu dir, Birchington, keine Ahnung, wie dich ausspricht. Der nächste Alex Allstar folgt sofort. Drei Hinweise, ein ehemaliger Löwe. Ihr dürft dann wieder lösen. Erster Hinweis, er hat neben der deutschen auch die englische Staatsbürgerschaft. Er löste bei den Löwen Hoffmann ab und wurde von Hoffmann abgelöst. Und er ist mittlerweile an der Seitenstraße tätig. Kurze Bedenkzeit auch für die beiden.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, also heute Abend bin ich, glaube ich, in der Hinsicht ganz, ganz schlecht. Also ich stehe wahrscheinlich komplett auf dem Schlauch.
Man kommt drauf. Lösungen bitte bis nächsten Montag. Der nächste Montag, Flo, ist, soweit ich weiß, der 4. September, 18 Uhr. 18 Uhr, Einsendeschluss. Einsendungen bitte unter Instagram, per Direct Message, Facebook-Nachricht, Twitter, X-Nachricht, Mail giesing-bergfest@gmx.de oder über das Bergfest-Phone. Die Nummer sage ich euch gleich, das ist die 0177 4125 984. Da einfach per WhatsApp schreiben und am besten gleich mit vollständigem Namen lösen. Viel Erfolg.
So sei es. Liebe Freunde, ich würde gerne ein bisschen mit euch über das Löwengefühl sprechen und wie man es ausdrückt. Ich finde das, was momentan in der Fankurve so an Emotionen transportiert wird, vor allem jetzt auch in Sandhausen, ist super, weil das ist der Rückhalt, den du brauchst. Das ist auch etwas, womit du Eindruck schindest im Positiven. Also ich glaube, da hat sich der ein oder andere Sandhausen-Fan, das meine ich jetzt nicht respektierlich, wird sich schon auch nochmal die Augen gerieben haben, was da so möglich ist an Auswärtssupport. Also da Chapeau. Das ist die positivste Art für meinen Geschmack mitunter, wie man die Löwenliebe auslebt. Es gab in der vergangenen Woche aber auch einfach zwei Auslebungsformen, die nicht gehen. Das ist einerseits das, was wir aus Florenz gehört haben. Der weltberühmte Vasari-Korridor wurde da mit 1860 beschmiert. Das ist einfach Sachbeschädigung. Das ist keine Ehrerbietung oder ein guck mal, wie cool wir sind. Das ist einfach Sachbeschädigung, Punkt, aus, Ende. Und das ist egal, ob es jetzt ein historisches Merkmal ist oder einfach eine Unterführung. Wobei ich es schon persönlich sagen muss, wenn es was Historisches ist, ist es gleich doppelt mies. Das ist schon mal eine Sache, die einfach, nee, werde ich nie gut finden. Und das Zweite ist das, was wir erfahren haben nach dem Lübeck-Spiel, dass da drei vermummte, und ich sage jetzt absichtlich nicht Fans, sondern Volldeppen, Entschuldigung, ich bin jetzt mal so ernst und so hart, dass da Lübeck-Fans von drei Vermummten angegriffen worden sind. Und zwar ein 66-Jähriger und ein 50-Jähriger wurden da verletzt und mussten tatsächlich auch im Krankenhaus behandelt werden. Das ist unter aller Kanone. Da gibt es auch nichts, was man da irgendwie beschönigen oder relativieren könnte. Wirklich nicht. Also da gibt es für mich keine Erklärung. Und das ist nicht 60, das ist nicht Giersing, das ist nicht der Löwenkosmos. Punkt, aus, Ende, fertig.
Nichts hinzuzufügen. Oder Anja? Nicht kennen.
Nö.
Und dann will ich auch gar nicht viel mehr darüber verlieren, weil das, was wir gerne hier auch an diesem Stammtisch ausleben und auch im persönlichen Umgang, vor allem rund um Löwenspiel, dieses Pfui, das haben wir wahrscheinlich auch schon ungefähr 50.000 Mal in den 112 Episoden gesagt, aber das ist was Besonderes. Und das ist etwas, auf das ich mich tatsächlich bei jedem Spieltag oder auch im Rahmen eines jeden Spieles dann auch freue, vor allem, wenn man es schafft, live dabei zu sein. Wir schaffen es ja leider nicht immer. Aber das dann, mich ärgert halt dann, dass natürlich solche Meldungen oder solche Vorfälle das Ganze so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen beschmutzen, aber einfach so Kratzer verpasst. Das finde ich dermaßen unnötig. Und ja, ich finde da, ja, die gibt's überall, also dementsprechend, das ist jetzt hier auch keine Schelte gegenüber dem gesamten Löwenkosmos überhaupt.
Also es ist vor allem aus einer Sicht ärgerlich, weil natürlich die breite Gesellschaft, die jetzt mit Fußball weniger am Hut hat und vor allem mit Fantum, Die hält natürlich Fußballfans auch was. Es hängt auch mit einer Berichterstattung zusammen, die oft in eine Richtung geht, die halt Fußballfans eher als böse Buben dastehen lässt. Und jetzt sagt natürlich der Otto Normalbürger, ja, hier, der Fußballfan wieder, kann sich wieder nicht beherrschen, geht nur zum Schlägern ins Stadion. Es beschädigt halt das Bild, das eigentlich friedliche Bild des
Vom Friedrich wird
Löwenfans
das
oder
Bild total beschädigt.
des Fußballfans im Allgemeinen. 95 oder 99% der Leute, die im Stadion sind, die würden jetzt keiner Fliege was zuleide tun. Und dann gibt es halt diese 1%, die es halt überall gibt. Wenn du auf ein Volksfest gehst, da gibt es auch die Leute, die sich halt mit dem Maskrug den Schädel einschlagen. Ja, gut. Deswegen ist auch nicht jeder, der aufs Oktoberfest geht, ein Volldepp. Und deswegen, es ist schade, weil dann eben oft oder heutzutage in der Gesellschaft gerne über einen Kamm geschert wird. Und es braucht es nicht. Und solche Vorfälle befördern das aber natürlich.
Ich hatte sowas im Freundeskreis vor einigen Jahren mal, hat ein Spitzel von mir dann in Nordhorn gehabt und die hatte dann, also wir hatten bei der als Fußballfans gleichen, erstmal einen negativen Stempel. Und er durchaus schon auch so ein bisschen. Und das finde ich halt sehr, sehr schade. Und solche Meldungen befeuern das einfach. Aber genug dazu gesagt, ich glaube, das waren die nötigsten Worte, die man dazu hat verlieren können. Wenn wir beim Giesinger Gfui bleiben, gibt es eine schöne Nachricht. Also da haben wir ja vergangene Woche schon drüber gesprochen. Aus dem Riffraff, das ja leider aufhört, und zwar der letzte Betriebstag wird der 8. Oktober 2023 sein. Und das ist dann der Abend, wenn sich München in Giesing Dynamo Dresden empfängt. Danach wird umgebaut und es wird zum
Schon
neuen
wieder ein Spiel
Vereinsheim.
an meinem Geburtstag. Das ist jetzt zum zweiten Mal in Folge. Letztes Jahr haben wir
Alex, ich
verloren
würde
gegen
sagen, du feierst
Ingolstadt.
in Giesing.
Ja, mal schauen. Das Problem ist, dass ich da arbeiten muss, weil da zufällig auch noch Landtagswahl ist und Landratswahl und Bezirkstagswahl und alles, was die Demokratie so hergibt. Und nebenbei habe ich
Ich
noch
fühl's,
Geburtstag.
Alex, ich fühl's. Das ganze Wochenende ist dahin.
Ja.
Ich habe noch keinen Dienstplan bis dahin. Also, ich kann es noch nicht sagen. Wichtig nur, geht wählen. Egal, was ihr macht, ob ihr nach Giesing fahrt, ob ihr zu Hause guckt, ist egal, aber wählen.
Auf
Um das
dem
mal
Weg nach
ganz.
Giesing kann man ja kurz am Wahllokal auch vorbeigehen. Und wer
Sollte
es
man meinen.
nicht
Oder man
schafft,
macht
weil
halt
er beim
Briefwahl.
Frühshoppen ist, macht halt Briefwahl.
Wo wollte ich hin? Giesinger Gfui, genau, Riffraff. Wir haben darüber gesprochen, es wird das neue Vereinsheim des TSV 1860 München e.V. Der Name steht jetzt auch fest und ich weiß nicht, ob der ein oder andere sich gedacht hat, ey, das, was die im Giesinger Bergfest gesagt haben, klingt nicht schlecht, denn es wird tatsächlich Bamboleo heißen. Der Name hat sich durchgesetzt. Und die in der Abendzeitung, da kann man nachlesen in einem Bericht, wenn da alles geplant ist und soll auch weiterhin wohl Gastronomie geben, es soll Bier zu wirklich erschwinglichen Preisen geben. Es soll ein Teil einer Art Museum sein, es soll eine Zusammenkunftsstätte sein, man soll es wohl auch mieten können. Das klingt alles sehr, sehr fein und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was uns da erwartet. Also insgesamt eine feine Sache, muss ich sagen. Ich freue mich drauf. Ich bin ziemlich neugierig, wie das werden wird. Und bis geschlossen wird, wird es noch wohl Festivals geben, es wird noch Lesungen geben und es wird auch noch Open-Air-Partys geben. Also in den nächsten Wochen kann man sich gebührend von dort verabschieden, bis sich dann die Pforten schließen, es umgebaut wird. Und ich denke, ich glaube, im Frühjahr 2024 sollen dann tatsächlich auch schon die Pforten geöffnet werden. Natürlich werden da viele Löwenfans mit Hand anlegen. Ich glaube, die Unternehmer für 60 werden da mitwirken, das zu gestalten und letztendlich eine Mischung aus Kneipe, Probenraum, Fanshop auch, aber vor allem ein Ort des Zusammentreffens. Und vor allem von der Örtlichkeit, glaube ich, geht es fast nicht besser, muss ich ganz deutlich
Mieten,
sagen.
Mieten, Saufen, Wohnen. Na, schöne Sache.
Okay.
Schöne Sache. Es zeigt ja auch, dass der Verein sich im Stadtteil einfach wieder deutlich breiter aufstellen will, auch was das gesellschaftliche Leben angeht. Zieht sich ja auch in die Fußballabteilung durch oder auch in die Profiabteilung, was man so hört. Also man ist sich ja da auch sogar im Aufsichtsrat durchaus einig, dass die Löwenheimat einfach Giesing ist und dass man das irgendwie forcieren muss, auf welche Art und Weise auch immer. Aber da herrscht ja mittlerweile tatsächlich ein gewisser Konsens darüber, dass da einfach, dass das Zentrum 60 einfach in Giesing ist, was ja auch unbestritten ist. Aber war ja nicht immer so in den letzten Jahren, dass man sich da so einig war. Aber was man so hört, auch von Investorenseite oder investorennaher Seite, dass man da tatsächlich gar nicht mal so weit entfernt ist von den Positionen.
Wie hat schon eine berühmte englische Boyband gewusst, never forget where you've come from.
Ja.
Na? Also Weiterentwicklung, ja, aber nie vergessen, wo die Wurzeln sind. Das ist, da halte ich jetzt nur beispielhaft diese Geschichte für extrem förderlich. Über eine Sache sollten wir an diesem Stammtisch zumindest kurz, naja, wobei ich glaube, so kurz wird es gar nicht, nochmal reden. Das, was an Vermutungen oder irgendwie Gerüchten seit einiger Zeit so ein bisschen durch den Löwenkosmos geistert, ist letzten Freitag von der Abendzeitung dargelegt worden. Es steht die Vermutung oder die Befürchtung oder ja, es stehen die Gerüchte im Raum, Robert Reisinger könnte als Präsident des TSV 1860 München zurücktreten. Es gibt seit längerem Gerüchte über eine Amtsmüdigkeit. Das hat er auf der Mitgliederversammlung verneint. Er meint, er ist höchstens ein bisschen positiv verrückt, was 60 angeht. Aber es mehren sich zumindest das, was man offen lesen kann, aber auch was man so hinter vorgehaltenem Mund so hört, durchaus. Es häufen sich so die Meldungen und Gedanken, dass der Rückhalt zumindest von Robert Reisinger so ein bisschen, vor allem im Vergleich zu den letzten Jahren, bröckelt. Wir können jetzt hier im Detail natürlich jetzt keine Sensationsmeldungen irgendwie raushauen, sondern wir können das nur ein bisschen einordnen. Aber die Gesamtgemengenlage, so was wir so hören oder auch lesen, stellt zumindest so ein bisschen die Sattelfestigkeit der Position von Robert Reisinger so ein bisschen zumindest in Frage.
Also mich hat die Meldung persönlich nicht wirklich überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wie du sagst, Flo, wir hören uns ja auch so ein bisschen um. Und in EV-Kreisen hat er nicht nur mehr Fürsprecher, Robert Reisinger. Er war ja über lange Jahre einfach der gesetzte Präsident für viele, gab es gar keine Diskussion. Das bröckelt tatsächlich so ein bisschen auch innerhalb der Führung des e.V. Da scheint er, das sind jetzt nur Beobachtungen, einfach so ein bisschen isoliert zu sein, auch gegenüber Hans Sitzberger und Heinz Schmidt, die da ja sich eher in Richtung, ja, was heißt in Richtung, aber die sich einfach zeigen und die kommunizieren und die versuchen, das Gespräch zu suchen in alle Richtungen. Und das tut halt Robert Reisinger momentan eher weniger. Und er lässt sich nicht blicken im Stadion. Es sind alles so Puzzleteile, die am Ende zu einem Bild führen, das nicht so ganz optimal ist. Und kann man auch darüber sprechen, ob das eines Präsidenten würdig ist.
Ich fand auch, dass es zuletzt so ein bisschen den Eindruck gemacht hat, wie ein bisschen untergetaucht oder zurückgezogen. Und es gibt ja nicht umsonst irgendwie den Spruch, an Gerüchten ist immer was dran.
Und das also, ist ja auch völlig legitim, wenn er sagt, er hat beruflich viel zu tun und er ist irgendwie in Mannheim gewesen jetzt für ein paar Wochen. Das ist ja alles okay. Aber
ja, und so eine Amtszeit bei 60 nimmt dich auch mit über Jahre.
Ja, aber die Art und Weise der Kommunikation gefällt mir einfach auch nicht. Wenn es denn eine Kommunikation ist, er kommuniziert eigentlich öffentlich gar nicht mehr. Und wenn dann nur patzig auf Anfrage, wie jetzt hier gegenüber der Abendzeitung, ich weiß nicht, ob er sich da einen Gefallen tut. Das wirkt alles nicht so ganz, ganz optimal in der Außendarstellung.
Weil du es gerade ansprichst, die Amtszeitung hat nachgehakt natürlich bei Robert Reisinger. Er hat ausweichend geantwortet, ich bin im Urlaub, und auf die wiederholte Nachfrage, ob er denn zurückgetreten sei, hat er nur gemeint, nein, bin ich nicht. Er hat dann via Social Media noch mal ein bisschen nachgelegt und hat einen Satz gepostet, ich breche Kontakte ab, ohne zu zögern. Das ist ein bisschen kryptisch. Das kann jetzt viel bedeuten. Das kann bedeuten, da hat jemand geplappert, der nicht plappern soll. Oder aber da streut jemand Gerüchte und ich weiß, wer es ist, und da kappe ich schnell alle Verbindungen. es lässt halt sehr viel Spekulation übrig.
Es hätte bringt ja gedacht.
Mich halt leider nur, es bringt mich jetzt nur leider zu dem Punkt, den wir eigentlich an einer anderen Stelle schon mal gesagt haben. Kommunikation über soziale Medien halte ich für schwierig.
Ich wollte gerade sagen, ich also hätte ja gedacht, bei 60 hätte einer das Exklusivrecht auf kryptische Kacheln und Stories. Wird es vielleicht sogar eine Markenrechtsklage geben, kann ja auch sein. Bei 60 darf nur einer kryptische Stories posten. Aber was man Robert Reisinger zugute halten muss, er hat keine Katzengifs verwendet.
Das finde ich gut. Das finde ich wirklich gut, keine Katzengifs verwendet. Aber mir geht dieses Social Media Game so auf den Senkel bei 60. Ja. Also, da kriege ich eh wieder die Schelte wahrscheinlich. Aber die sollen einfach telefonieren, die sollen sich treffen, die sollen miteinander reden, wie jeder normale einfach. Dieses Instagram Game. Sorry, das habe ich mit 14 gespielt, als ich mich von irgendeinem Typen getrennt habe, maximal. Ja? Aber doch nicht in dem Alter mehr. Oder vielleicht hat sich jetzt die Zielgruppe geändert. Ich weiß es nicht, okay? Vielleicht bin ich auch zu alt geworden dafür. Oder noch zu jung.
Schwierig, schwierig zu sagen.
Also, wir können auch nur das wiedergeben, was man liest und was man hört oder was wir auch hören. Anja, du hast es ganz schön gesagt, an jedem Gerücht ist meistens ein Futzelchen Wahrheit zumindest dran. Wie groß der Futzelchen ist, das werden wir sehen. Tatsächlich, Fakt ist, dieses Thema steht im Raum. Und ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie es da weitergeht. Denn wir hatten eigentlich über die letzten Jahre, Monate oder Monate und Jahre, so muss man sagen, ja schon immer so, ich sag mal, diese festfahrende Situation, EV-Block, Investoren-Block. Momentan habe ich so das Gefühl, dass da die Grenzen zumindest ein bisschen aufgeweichter erscheinen. Das ist nur zumindest der Eindruck, den man hat.
Aber ist das nicht
zumindest
schön?
Habe. Es ist, also an es, sich ja. finde ich das ja durchaus jetzt positiv spannend.
Ja.
Aber in der Konstellation wirkt Robert Reisinger eben isoliert, weil wir haben es von beiden Seiten, also wenn es diese beiden Seiten jetzt, die soll es ja nicht mehr geben, zumindest ist das gemeinsame Bestreben da, dieses Lagerdenken aufzulösen. Also man hört es ja sowohl von investorennahen Quellen als auch von EV-nahen Quellen, dass da einfach ein Aufeinanderzugehen stattfinden soll und dass man mit einer Stimme sprechen will. Und da hat sich halt in dieser Hinsicht hat sich Robert Reisinger halt noch nie wirklich geäußert, so klar. Und tut er jetzt auch nicht. Und Hans Sitzberger macht es ja relativ ja, öffentlich, dass er zugeht auf gewisse Vertreter der anderen Seite. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar der Auslöser ist für das Ganze. Kann man jetzt nur spekulieren. Aber was wir wissen, ist, dass einfach dieses Aufeinanderzugehen stattfindet momentan. Und das ist gut so.
Ja, es ist auf alle Fälle eine Chance. Und wenn das mit 60 gut weitergehen soll, dann ist ein erster großer Schritt über seinen eigenen Schatten springen. Tatsächlich. Und da ist niemand auszunehmen. Niemand vom EV, aber auch niemand von der Investorenseite. Da ist viel verbrannte Erde. Man kann immer drüber streiten, wo mehr Erde verbrannt wurde, aber Fakt ist, jeder muss so ein bisschen über seinen eigenen Schatten springen, Schritt aufeinander zugehen und gucken, so, wie kriegen wir das jetzt hin? Festgefahrene Egos helfen auf keinen Fall weiter. Wirklich, in keinster Form. Und radikale Lösungen weiß ich nicht. Es wird größtenteils nur über Kompromisse gehen.
Es wird sich zeigen, ob da alle dazu bereit sind.
Also ich meine, das hat Anja immer so schön gesagt, der kleinste gemeinsame Nenner ist der Löwe. Und auf den muss man sich einigen können.
Ja, und es kann ja sein, dass irgendwelche Gespräche stattgefunden haben, dass ein Umdenken stattgefunden hat. Ist doch wirklich schön, wenn sie jetzt alle mehr aufeinander zugehen. Und wenn es manche nicht machen, wie sagt man in Bayern, ein bisschen Schwund ist immer dabei.
Das Aufeinanderzugehen darf natürlich, ich meine, dieses Aufeinanderzugehen hatten wir ja vor dem großen Knall auch. Irgendwie. Und das war halt von ein bisschen Naivität geprägt. Also das Aufeinanderzugehen darf natürlich nicht ausarten in das, was da 2016, 17 so passiert ist.
Es wird ja auch immer Arbeit bleiben. Das sind
genau,
zwei Seiten.
Du musst täglich
das wird schon
einfach
immer
kommunizieren.
Irgendwie ein bisschen reiben, ein bisschen mehr reiben, ein bisschen weniger reiben, aber man muss halt immer einen Konsens finden, der sich halt irgendwie auch ein bisschen verschiebt. Und das ist dann gute Arbeit und dadurch entsteht auch was normalerweise. Also ich will da keinem was absprechen. Also ich finde es gut und sie sollen sich reiben und sie sollen mal anecken aneinander, aber sie sollen immer den Weg miteinander finden, egal ob es jetzt eher mehr der einen Seite entspricht oder mal der anderen. Das ist, so läuft es doch in der Gemeinschaft.
So sollte es laufen. Und das Wichtigste und der Schlüssel dazu ist einfach stetige und ehrliche Kommunikation. Und das wäre der erste wichtige Schritt. Es scheint so, als würde sich das zumindest so ein bisschen ins Positive bewegen. Wir werden es rausfinden. Ansonsten gilt unser Blick natürlich auf dem, was da auf dem Platz passiert. Am kommenden Wochenende heißt das dann 60 gegen Erzgebirge Aue. Lass uns noch zum Abschluss einen kurzen Blick drauf werfen, was dieser Spieltag noch offeriert. Der wird am Freitag am 1.9. eröffnet mit dem Duell Saarbrücken gegen Dortmund 2. Am Samstag dann um 14 Uhr Ulm gegen Lübeck, Münster gegen Mannheim, Verl gegen Haching, Freiburg 2 gegen Essen, Dresden gegen Ingolstadt. Und dann, wie gesagt, um 16:30 Uhr 60 München gegen Erzgebirge Aue. Am Sonntag wird dann der Spieltag komplettiert mit den Duellen Halle gegen Sandhausen, Regensburg gegen Duisburg und Köln gegen Bielefeld. Jetzt muss ich tatsächlich sagen, ich habe heute keine Shortcuts übrig.
Ich auch nicht.
Holla die Waldfee.
Anja?
Nix. Ich war abgeschottet das ganze Wochenende.
Jetzt sag bloß, du hattest keinen Empfang in Gotteszell. Also Gotteszell ist schon abgeschieden, aber so abgeschieden dann auch wieder nicht.
Tatsächlich waren wir nicht am Ende in Gotteszell untergebracht, sondern in Böbrach und da gibt es wirklich
dann bist du entschuldigt, Anja. Ja, dann bist du echt entschuldigt. Liebe Grüße nach Böbrach.
Dann gibt es halt heute tatsächlich keine Shortcuts. Warum auch nicht? Dann machen wir den Deckel drauf auf Bergfest Episode Nummer 112. Uns sieht man am kommenden Wochenende in Giersing. Wir freuen uns auf das Spiel gegen Aue und sind neugierig auf weitere Erkenntnisse aus dem Löwenkosmos, auch vom lebenden Platz. Ansonsten verbleiben wir nochmal dem Hinweis Facebook, Twitter, Instagram. Folgt uns da, lasst gerne ein Like da, abonniert den Podcast, empfehlt uns weiter. 5-Sterne-Bewertungen, die sind in letzter Zeit echt nach oben gegangen. Vielen lieben Dank, muss ich sagen. Da hat es einen Schwall gegeben. Dankeschön für euer Vertrauen. Wenn ihr auch noch irgendwo eine textliche Bewertung dazu schreiben wollt, sehr, sehr gerne. Und ansonsten verbleiben wir mit den besten Grüßen von Münchens Löwenstammtisch. Bleibt's gesund, bleibt's freundlich, bleibt's optimistisch und bleibt's ruhig. Und bleibt vor allem eins: lebenslang weiß-blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.